Radio Monot. Unter vier Augen.
Sie hören es unter vier Augen, Talksendung von Radio Monot. Am Mikrofon begrüßt Sie den Welt Studer. Ingenieur, Importkaufmann, Restaurateur, Bauer, Marktfahrer und schließlich Schuhmacher. Ein Leben wie eine Fahrt auf einer Berg- und Talbahn. Mal ganz oben, mal ganz tief unten. Zu Gast im Unter vier Augen, der Erfinder der MBT-Schuhe. Herzlich willkommen, Karl Müller. Karl Müller, Ihr Leben ist ja der Stoff für ein Filmbuch von Hollywood. Wann wird es verfilmt?
Ja, das sagen Sie. Ich habe von dem noch nichts gehört. Natürlich habe ich einige Mal dürfen Auskunft geben über mein Leben. Anscheinend ist es spannend für andere. Aus meiner Sicht ist es teilweise dramatisch gewesen und spannend natürlich schon auch. Aber wenn man so mitten im Tal steckt, dann ist es immer sehr schwierig. Im Nachhinein ist es auch für mich, muss sagen, spannend und ist, überlegen wir auch etwa mal, kann man so viel erlebt haben in so kurzer Zeit.
Sie sind Thurgau, Sie wohnen in Roggwil, Sie sind auch in Roggwil aufgewachsen. Was ist denn so Ihre erste Erinnerung an Ihre Jugend?
Ich bin aufgewachsen in einem Betrieb. Mein Grossvater und mein Vater waren Hufschmiede und ich bin direkt über den Schmitten aufgewachsen und halt schon vor der Schule am Bach gsi, entweder, weil der Haus ist direkt am Bach gestanden, oder in der Werkstatt rein, irgendwie um die Esse rum, oder auf einer Werkbank oben gehockt. Das sind meine ersten Erinnerungen.
Sie sind in der Schule, sind Sie gute Schüler gewesen?
Ich bin ein sehr fleissiger, ich bin ein sogenannter Streber gewesen und hatte immer wahnsinnig Freude an der Schule. Ja, ich bin auch ein sehr guter Schüler gewesen.
Lieblingsfach?
Mathe, Physik, später dann Geometrie, einfach so ein bisschen die naturwissenschaftlichen Fächer.
Ein Streber, da macht man sich ja nicht beliebt, oder?
Das war mir nie wichtig gewesen, mich beliebt zu machen. Ich habe immer ein bisschen angeeckt. Wobei nicht extra bewusst, aber ich habe immer die Herausforderung gesucht.
Sind Sie in einem Verein gewesen als Bub?
Ja, ich war viel Vereine gsi. Also in der Jugendriege bin ich als Bub gsi und nachher später in der Mittelschule bin ich in einer Studentenverbindung gsi, dort in einer sportlichen Studentenverbindung und habe auch dort immer die Herausforderung gesucht, bin immer in einer leitenden Funktion gsi.
Weißt du Übernahme gsi?
Also in der Mittelschule Sprint und nachher an der ETH Fair.
Also ich nehme an, Sie sind zu Frauenfeld in die Schule?
Ich bin in der Primarschule, in St. Gallen in der Privatschule. Weil wir hatten riesige Probleme damals schon mit dem Lehrer. Das war also ganz extrem. Der Lehrer hat bei uns schon von Schülern in den Kasten hineingesperrt worden. Einmal einen ganzen Morgen lang. Also ganz extreme Verhältnisse geherrscht. Mein Vater hat uns dann rausgenommen. Wir sind in der Privatschule. Und ich bin zu tragen eben schon in der Primarschule. Die 6. Klasse. Und
also von dort aus dann direkt auf tragen.
Ich bin dort intern gewesen, jawohl. Ich bin nur am Wochenende heim.
Sind Sie nie heim weg?
Ja, am Anfang war es schwierig, aber das war eine meiner schönsten Zeiten im Nachhinein. So unter den Kollegen. Wir sind bei einem Lehrer gewohnt und sind dort 12 Schüler und viel Sport gemacht. Und eben, die Schule war alles organisiert. Wir hatten ein Studium, das man lernen musste. Und das hat mir extrem zugesagt. Ich habe noch meine besten Kollegen aus dieser Zeit heute noch.
Sprint sind Sie da genannt worden?
Jawohl.
Also sind Sie Leichtathlet gewesen?
Nein, ich habe ein bisschen alles gemacht. Ich habe früher noch Kunstturnen und sehr gern Fußball gespielt. Ich habe aber auch Leichtathletik gemacht.
Nachher haben Sie Maschineningenieur studiert. Wieso gerade Maschineningenieur?
Mein Vater hat, wie gesagt, zuerst Dorfschmitten gehabt, hat dann aber sich schnell entwickelt, hat Pneuwagen gemacht für die Bauern, Baumaschinen, hat es dann innerhalb von wenigen Jahren zu einer Maschinenfabrik gebracht. Mein Zrockwil, einer der grössten Betriebe hatte dort mal im Thurgau. Also mein Vater. Und ich habe eigentlich immer gesehen, dass ich da mal Nachfolger werde. Und wie gesagt, ich bin schon als Bub auf der Werkbank rumgehockt und habe immer etwas gebastelt. Und Maschinen, das haben mir immer zugesagt.
Also Sie sind der einzige Sohn gewesen?
Nein, wir sind vier Kinder gewesen und das war gar nicht klar gewesen, aber für mich war es immer klar gewesen, aber...
Wenn man Maschineningenieur studiert, dann muss man doch ein Praktikum machen.
Richtig, ja.
Wo haben Sie das gemacht?
Ja, das ist ein guter Hint, weil der hat mich dann auf Korea geführt. Ich habe das 3-Monate-Praktikum, das obligatorisch ist, als Maschineningenieur in Korea gemacht. Und zwar habe ich zu Trogen ja einen Koreaner in der Klasse gehabt, der im Pestalozzi-Dorf als Waisen aufgewachsen ist. Und über den und wegen dem Praktikum bin ich schlussendlich dann in Korea gelandet, also nach dem Studium.
Also Sie sind 3 Monate ins Praktikum auf Korea. Wie tut man sich denn durchschlagen? Da drinnen hat es ja noch andere Buchstaben, man kann ja nichts lesen. Wie schlägt man sich da durch? Man sollte ja auch irgendwie etwas schreiben, oder?
Also ich habe mich ein bisschen vorbereitet, so ein paar Monate vorher. Mein Kollege hat mir ein Alphabet beigebracht und so ein paar Sätze. Und mit dem Wissen bin ich auf Korea gegangen. Ich durfte dann aber wohnen bei einem Kollegen von ihm. Das heisst, einer, der mit ihm in Korea im Waisenheim zusammen war. Der hat es geschafft, der ist, hat sich eine Wohnung kaufen und bei dem durfte ich dann wohnen und der hat mich sehr stark unterstützt. Er hat Englisch können ein bisschen, aber hat mich dann sehr viel weitergebracht im Koreanisch. Ich habe dann einfach Learning by Doing, habe ich Koreanisch gelernt und nach diesen drei Monaten ist es einigermaßen so ein bisschen gegangen.
Schaffen haben Sie können?
Geschafft habe ich jawohl, in einem Büro, in einem Zeichnungsbüro, in einer der grössten Firmen dort mal. Das war interessant, muss ich vorstellen. Das sind alle Leute, das sind ein paar tausend Mitarbeiter gewesen, sind alle angelegt gewesen, so wie man heute so sich alt China vorstellt, in der gleichen Kleidung, der gleichen Hut. Am Morgen hat man, ist vor der Fabrik rausgestanden, so wie beim Militär. Und dann hat man so Vaterlandslieder müssen singen, die habe ich dann auch lernen.
Wie war der Eindruck gewesen, so von Korea, wo sie zurückgekommen sind?
Da war mein Vater schon gestorben gewesen. Und für mich ist hier eine Welt zusammengebrochen, 1974, als er gestorben ist. Ich hatte auch eine sehr gute Beziehung zu ihm. Und das Korea ist mir gerade irgendwie richtig gekommen. Es war wie eine Flucht in eine andere Welt. Und es war effektiv eine ganz andere Welt gewesen. Wahnsinnig viele Leute. Und ich habe im Blut irgendwie ein bisschen das Geschäft. Und in Korea hat man das Gefühl, ja, das ist, wie die handeln. Und auf der Straße jedes Haus war ein Laden unten dran. Und nach dem Praktikum habe ich gewusst, da komme ich wieder einmal zurück.
Das Handeln haben sie im Blut. Also wir kommen dann bei Korea, zweiter Teil. Hat sich das eigentlich schon ausgewirkt in der Mittelschule und im Studium?
Später an der ETH, ja, dort hat es sich ausgewirkt. Ich habe hier angefangen zu handeln. Ich habe von Korea mal 1000 Paar Turnschuhe importiert. Ich hatte einen Laden in St. Gallen, ich hatte einen Laden in Zürich, also während dem Studium immer ein bisschen gehandelt.
Sie haben jetzt gesagt, im 74 ist Ihrem Vater gestorben, eigentlich wären Sie ja dann prädestiniert gewesen, als Maschineningenieur die Firma zu übernehmen. Aber was passiert? Der Müller geht 79 auf Korea.
Ja, weil als mein Vater gestorben ist, hat meine Mutter die Firma verkauft. Wir haben dann auch diskutiert, wegen Studium weitermachen oder nicht. Da bin ich ja 2 Jahre gewesen, 2 Pfarrdiplom noch nicht einmal gehabt. Und das war für mich kein Thema, dann die Firma zu übernehmen. Die Enttäuschung und alles war so gross, ich musste selber mit mir schauen, dass ich über die Runde komme. Und das war nie ein Thema. Und meine Mutter hat dann die Firma verkauft, die Firma Saurer. Und damit ist die Zukunft und die Vision, oder einfach das, was für mich selbstverständlich war, ist abgeschlossen gewesen, das hat es nicht mehr gegeben. Und eine Alternative in eine andere Firma geschaffen, habe ich eigentlich gar nie gesehen kann. Und so bin ich dann nach dem Studium eigentlich in einer Lehre gewesen und dort mal das Praktikum und die Welt, die ich dort kennengelernt habe, hat die Lehre ausgefüllt und so war für mich eigentlich klar gewesen, dass ich nach dem Studium auf Korea gehe.
Februar 1979 sind Sie auf Korea. Mit welchem Ziel und mit welcher Vorbereitung?
Also nach dem Studium zuerst noch ein Jahr geschafft am Institut für Mess- und Regeltechnik als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und nachher bin ich auf Korea gegangen. Ich weiss es heute nicht, warum. Ich hatte kein Ziel gehabt. Wir haben einfach gefunden, geh schon mal dort hin. Der koreanische Staat hat mir übrigens alles gezahlt. Ich habe ein Stipendium bekommen. Hitch & Park, eben mein Kollege, der auch in Zürich studiert hat, hat man das organisieren können über die koreanische Botschaft. Die haben dort mal ausländische Ingenieure gesucht. Und so bin ich einfach einmal runtergegangen, habe an der Universität von Seoul dort Koreanisch studiert und die chinesischen Zeichen, die chinesischen Hieroglyphen.
Wie ist es weitergegangen?
Es ist im 80 ist der Präsident Park verschossen worden. Moment, 79, November 79. Und ich habe dann an einem Wettbewerb mitgemacht, wo die Ausländer haben so einen Sprachwettbewerb. an einem Sprachwettbewerb können mitmachen im koreanischen Fernsehen. Und dort habe ich gewonnen. Also bei den Ausländern, die am besten können koreanisch reden. Das war
ein Fernsehstar in Korea eine Zeit lang,
oder? Eine Zeit lang, ja. Ich habe Post bekommen. Ich habe in einem ganz kleinen Dörfli außerhalb von Seoul gewohnt. Und die Post hat das nie gesehen. Sackweise mussten sie mal die Post bringen. Und dann war wieder halt etwas gewesen, kurz später, wo ich nicht mehr gewusst habe, was weitermachen, weil ist dann so ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Man hat aus den Helikoptern in die Massen hineingeschossen und die Universitäten sind geflossen worden. Und nach 3 Monaten beschlossene Universität habe ich mich auch wieder gefragt, was machst du jetzt? Dann bin ich auf die Schweizer Botschaft und dort haben sie mir gesagt, gefragt, ob sie eine Idee hätten, was so einer wie ich in dieser Situation da könnte machen. Und dann haben sie gesagt, nein, sie hätten keinen Job oder so. Aber heute Nachmittag sehe ich ein Fußballspiel von der Schweizer gegen irgendwie eine ausländische Mannschaft. Und dann bin ich dort mal schauen, am Nachmittag. Und dann haben sie gesagt, ja, fehlen noch Spieler. Und ich habe ja geshootet früher noch und sowieso gern geshootet. Und dann habe ich halt dort mitgemacht. Und dann habe ich ein paar Leute kennengelernt auf dem Fußballfeld und habe gesehen, dass da sehr viel Köche hat. Und die haben gesagt, sie haben eben Probleme, sie kommen die Ware nicht über, die sie würden brauchen, Käse und Herogonfi und all das Zeug. Und dann habe ich gefunden, ja, da wäre vielleicht noch etwas. Und habe dann angefangen, Herogonfi importieren. Und dann hat es relativ schnell Bestellungen gegeben. Und da ist dann gewachsen, habe angefangen, andere Firmen anzuschreiben. Und wir haben nach dem ersten Jahr für 1 Million Franken Warenverkauf gehabt. Wir haben eine Firma gegründet, Mapeka, Max, der Peter und der Karl. Und die ist dann sehr schnell gewachsen. Und ich habe sie dann kurz später ganz übernommen. Und das war dann eigentlich mein Start in die Eigenständigkeit gewesen.
Da haben sie Dokowachs importiert.
Skiwachs zum Beispiel.
Ja, also ein Hero habe ich auch aufgeschrieben. Sie haben die Pfanne. Kuhnpfanne von
Kuhn-Rikon,
genau. Also im Prinzip sind Sie General Swiss Import.
Ich habe alles Mögliche importiert, das meiste aus der Schweiz. Ich habe auch Waren aus Australien, aus England und aus Amerika importiert. Aber sehr viel aus der Schweiz. Ich habe dann nochmal etwa ein Jahr später angefangen, Restaurant aufzutun. Das erste hat Heidelberg geheissen.
Wieso Heidelberg?
Ich habe jemanden kennengelernt, der heisst der Bruder von dem, der von mir Doko Skiwachs abgekauft hat. Der hatte so ein Nudelrestaurant gehabt und der hatte einen finanziellen Engpass gehabt. Er musste im Sommer Aircon-Einrichtung kaufen und hätte das nicht können zahlen. Und dann hat er mich gefragt, ob ich ihm Geld auslehnen könnte. Und dann bin ich dort hingeschaut, etwa 3-4 Mal nacheinander. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert, dass die Leute reinkommen, haben gegessen, sind zufrieden gewesen, haben an der Kasse gezahlt, haben sogar Schlangen stehen müssen. Und dann habe ich gefunden, das ist eine gute Sache. Den wollte ich kennenlernen, habe ihm Geld ausgelehnt, wollte ihn eigentlich mit dem zusammen etwas machen, ein zweites Nudelrestaurant. Und dann hat er gefunden, nein, das will er nicht, aber wenn ich Schweizer sage, dann nachher will er doch irgendwie so für die Studenten etwas. Und dann haben wir gefunden, ja, Heidelberg, so Studentenverbindung und so haben wir uns vorgestellt, da wäre doch etwas ganz Neues, etwas Exotisches für Koreaner, so deutscher Stil. Und dann haben wir das zusammen gemacht. Das hat einen ganz grossen Erfolg gehabt. Ich habe dann einen Jodler angestellt, den Jodler Kim, der da in der Schweiz etwa am Fernsehen auftreten ist.
Machen wir mal den ersten Bereich mit Musik. Da geht jetzt wieder ein bisschen zurück in Ihre Jugend. Sie haben gesagt, Sie wollen etwas von den Beatles. Das habe ich Sie begleitet bei der Schularbeit, dann habe ich das richtig verstanden.
Ja, ich habe während dem Lernen immer Musik gehört und in dieser Zeit Beatles, ich war ein grosser Beatles-Fan, so also mit den langen Haaren. Ein bisschen, also
Sie hatten lange Haare?
Ja, ich hätte auch gerne lange gehabt und der Vater hat mir das immer verboten. Wir hatten immer ein riesen Ghetto in der ganzen Familie. Wir hatten am liebsten auf den Schultern unten und der Vater wollte es nicht über die Ohren wollen. Zu einem Kompromiss hat es einmal gelangt, aber Beatles, die sind damals auch so ein bisschen Revoluzzer und ich dann in dieser Zeit auch.
Haben Sie selber ein Instrument gespielt?
Ich habe Flöte gespielt und Klavier, wobei ich bin kein grosser Musiker war. Das war einfach so, das hat man gemacht und ich habe es eigentlich mehr mit Widerwillen gemacht.
Der erste Wunsch von unserem heutigen Gast im Unter 4 Augen von Karl Müller, Beatles mit «Back in the USSR». We'll be right back.
us back in the USSR. Well, the delivery girls really knocked me out. They leave the West behind. And Moscow girls make me sing and shout. And Georgia's always on my mind.
Back in the USSR von den Beatles, der erste Wunsch von unserem heutigen Gast im Unter vier Augen, von Karl Müller, einem Erfinder vom MBT-Schuh von Roggwil auf Sol, kann man jetzt mal sagen, so wie es immer kam. Das erste Restaurant ist offen, Heidelberg. Es hat nachher noch weitere Restaurants gegeben. Aber was mich jetzt vor allem mal interessiert, Sie sind ja mit einer Koreanerin geheiratet. Wo haben Sie denn die kennengelernt?
Ja, das ist jetzt ziemlich in der Zeit, als ich sie kennengelernt habe, 1983. Ich habe sie mehrmals gesehen. Das heisst, sie hat mich etwa viermal gesehen, muss ich vorstellen. Das ist eine 15 Millionen Stadt. Und ich habe sie viermal gesehen an vier verschiedenen Orten. Ich habe es wieder falsch gesagt. Sie hat mich gesehen. Und das vierte Mal habe ich sie dann angehauen. Das war an einer Bar. Einmal bei ihr an der Universität, wo ich eingeladen war von einer anderen Koreanerin, das war eine Frauenuniversität, da sind die Männer nur einmal im Jahr reingekommen, ja. Wenn sie ihr Frühlingsfest hatten, und dann haben sie einen eingeladen. Und ich habe eine vom Skifahren kennengelernt, ich bin Ski gefahren in Korea. Und meine Frau habe ich dann an einer Bar kennengelernt, und wo so eine Studentenbar, wo die ab und zu, wenn sie mal ausgehangen haben, sie war auch immer in Internat dort. Haben mal dürfen hingehen, habe ich sie zum Tanzen aufgefordert, habe sie nachher heimgebracht, also vor die Universitätspforte hin, habe sie abgestellt. Ich hatte keine Adresse, ich hatte den Namen gewusst von ihr, und sie hatte nichts von mir gehabt. Und ich habe gefunden, das ist jetzt ganz ein tolles Mädchen. Ich hatte keine Beziehung bis hier. Und ich musste am nächsten Tag auf Japan. Und von Japan aus habe ich eine Karte geschrieben, an die Universität, einfach als Dormitory, als dort, wo die gewohnt haben, und den Namen von ihren angeschrieben. Ich habe keine Nummern und gar nichts gewusst, aber die Karte ist angekommen und habe geschrieben, wenn sie Interesse hat, mich wieder einmal zu sehen, dann nachher können sie auf dieser Telefonnummer anrufen. Sie sind in Japan, ich sind in einer Woche wieder zurück. Und dann etwa zwei Wochen später ist dann ein Telefon von ihr. Bin ich ganz nervös gewesen.
Ist da üblich gewesen, dass Frauen zurückgerufen in Korea? Gehört das zum Stil?
Nein, überhaupt nicht. Zurückgerufen, also sie hat mir dann nachher gesagt, sie hätte mich eigentlich auch gerne wieder gesehen. Sie sagt, es ist komisch, dass der nichts mehr sagt. Weil wir hätten ja uns ganz gut unterhalten gehabt. Und sie hat gefunden, was passiert jetzt? Weil den nochmal treffen, das sei ja fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und so hat sie mir dann halt zurück telefoniert.
Wie funktioniert denn das, wenn man eine Koreanerin heiratet?
Also bis man dann mal so weit kommt, funktioniert einiges neben meinen Erwartungen. Ganz überraschenderweise ist irgendwann mal meine jetzige Schwiegermutter ins Spiel gekommen, weil meine Frau hat sich nie getraut, daheim zu sagen, dass sie mit einem Ausländer geht. wir sind etwa 6 Monate miteinander gegangen und ich habe dann gefunden, ich war da schon 30 gewesen, ich habe relativ schnell gewusst, dass das meine Frau ist und sie ist aber noch an der Uni im letzten Jahr und für sie war Heiraten eigentlich noch kein Thema gewesen, vielleicht erst in einem Jahr, zwei, und weil Koreanerinnen schon meistens direkt nach dem Studium dann heiraten. Aber dann mit einem Ausländer, das war für sie sehr schwierig, das den Eltern zu zeigen. Und ich habe dann ständig Druck gemacht. Und sie hat es dann zuerst mal einem Bruder gesagt. Und der Bruder hat es dann aber brühwarm der Mutter erzählt. Und hat auch gewusst, wen, dass wir uns mal wo treffen. Und dann ist die Mutter mit dem Flugzeug von Busan unten raufgeflogen. Die ist unten raufgekommen und ist in das Meeting, wo wir miteinander hatten, reingeplatzt und hat mir dann den Kopf gewaschen. Ich habe eine Stunde lang geredet und hat mir gesagt, dass die Tochter schon längstens vergeben sei. Schon seit 2 Jahren wüsste ich genau, wer der heiratet. Das sei der Sohn von, das sei ein Arzt und das sei der Sohn von einem grossen Spital. Und der ist sehr wichtig gewesen, muss ich vorstellen. Korea war da noch relativ ein armes Land und ein riesen Überlebenskampf hat jeder gehabt und müssen schauen, dass man auch eine gewisse Sicherheit hat. Und ein Ausländerheirat ist absolut nicht in Frage gekommen. Und sie hat dann eine Stunde geredet und mir einfach weiss gemacht, dass ich da fehl am Platz bin und dass ich gehen muss. Und dann nach einer Stunde war dann die Luft draussen. Nach einer Stunde habe ich
also
überhaupt...
Karl Müller hat nichts gesagt, eine Stunde lang?
Hat keine Chance gehabt. Wäre auch falsch gewesen, irgendetwas zu sagen. Und dann irgendwann war die Luft draussen bei ihr. Und dann war es ruhig gewesen. Und dann hat sie gesagt, ich soll jetzt auch mal etwas sagen. Dann habe ich angefangen, Koreanisch zu sprechen und da hat sie überrascht, relativ akzentfrei. Und dann habe ich ganz ruhig angefangen zu erzählen und so hat sich dann gleich, der Bruder war dann auch dort gewesen, eine Atmosphäre gebildet, wo irgendwie, noch längstens nicht irgendwie, dass wir so weit sind, dass sie jetzt mich akzeptiert hat. Aber mindestens hat es dann mal ein zweites Treffen gegeben, weil meine Frau, jetzige Frau, hat halt relativ hartnäckig gesagt, dass da der Arztsohn für sie kein Thema ist und dass sie zu mir hebt. Und sie hat dann eigentlich gekämpft und gekämpft und gekämpft, bis dann schlussendlich halt doch ein Jahr gehabt zu einer Verlobung. Einmal nochmal 6 Monate später.
Ist sie denn aus einem guten Haus gekommen in dem Fall?
Nein, sie ist aus einem ganz normalen Haus gekommen. Wenn ich sage normal, muss ich vorstellen, im Krieg vorher, die haben gar nichts gehabt. Und alle haben sich versucht, irgendwie über Wasser zu halten. Meine Schwiegermutter hat einen Markt, sie haben 4 Kinder gehabt. Sie hat einen Marktstand gehabt in Busan. Der Schwiegervater ist die grösste Zeit von ihrem Leben in Japan gewesen. In Yokohama hat er in einem Schiff gewohnt und hat dort, ist Kapitän gewesen von so einem Schiff, wo im Hafen Güter abgeladen hat von der grossen Schiff draussen, die nicht bis in den Hafen reingekommen sind. Und er ist vielleicht einmal in 5 Jahren auf Korea gekommen und sonst hat er dort hingelebt. Und ja, in dem Sinn, normal kann man nicht sagen, aber für koreanische Verhältnisse doch durchschnittsnormale Familie. Sie haben ein eigenes Häuschen gehabt, ein kleines. Also vielleicht ein bisschen über dem Durchschnitt.
Wann sind Sie denn akzeptiert worden in Korea?
Unter den Schweizer vielleicht etwa nach 2-3 Jahren, weil es halt leider ist, schaut man aufs Äußere und auf den Erfolg. Und bei den einen dann akzeptiert und bei den anderen ist dann sogar Neid aufgekommen. Es hat ein paar Jahre gebraucht, bis ich richtig...
Aber weißt du, Auslöser gewesen, dass Sie akzeptiert worden sind, das Restaurant?
Ja, der Erfolg, nein, der finanzielle Erfolg, denke ich. Auf den haben sie vor allem geschaut. Ja, das Restaurant, aber sie haben also sie auch besser, gesehen, immer sie mehr haben Mitarbeiter.
Auto. Ah, mehr Mitarbeiter, immer. Grösseres Auto.
Nein, ich habe mir das nie eigentlich, auch heute, ich bin oben oder unten. Ich laufe mit den gleichen Kleidern rum. Ich bin grosszügig sehr grosszügig mit dem Geld, mit anderen, aber an mir selber, ich brauche nichts. Ich muss jetzt nicht irgendwie etwas nach außen zeigen.
Wahrgenommen worden ist es, dass Sie mehr Angestellte haben?
Ja, richtig, mehr Angestellte. Und die sind dann natürlich auch Gäste geworden in diesen Restaurants. Es hat dann schlussendlich 4 Restaurants gegeben. Und vor allem das Charles Swiss ist ein wahnsinnig erfolgreiches Restaurant gewesen. Wir haben die ganzen Ausländer, die Diplomaten sind bei mir vor der Tür Schlange gestanden. Wir haben jeden Abend Full House gehabt, Jubel, Trubel, Heiter gehabt mit Schweizer Volksmusik. Und ja, da ist schon gesehen worden. In der ganzen Stadt war da natürlich ein bekanntes Restaurant und da hat dann...
Aber dann sind sie ja auch bekannt wie ein bunter Hund. Also die Restaurateure, wenn ich jetzt Zürich nehme, wo einer mal 3-4 hat, dann kennen wir es doch, oder?
Ja, wobei ich aber nicht nur das Restaurant hatte. Ich war ja bei verschiedenen anderen Sektoren tätig gewesen. Ich hatte einen Handel, ich hatte immer mehr Mitarbeiter dort. Ich habe ein Skiresort geholfen mit aufbauen. Ich war beim Skifahren auch eine Nummer gewesen.
Aber wie bringt man auch da alles unter einen Hut? Also wenn ich jetzt überlege, Lebensmittel, Maschine, Sport, Restaurant, da muss ja einen Wahnsinnigen sein.
Kuhn Rikon hatte ich so VW-Bus, wo so Partys gemacht haben, also so Kochpartys im ganzen Land, so Verkaufsteams. Und,
aber ja, wie bringt man da unter einen Hut? Da sind sie ja permanent auf Adrenalin-Job.
Ja, das, genau. Und da hat ja dann schlussendlich auch zu Problemen geführt. Ich war Tag und Nacht unterwegs gewesen. Ich bin schon ein bisschen Workaholic, ich bin immer noch einer. Auch wenn man schlecht organisiert ist, wie ich brauche, muss man selber wahrscheinlich viel arbeiten. Ich habe immer zuerst selber geschafft und dann Leute angestellt. Also immer die Sportleute angestellt, ja. Weil ich ja finanziell auch nicht irgendwie das mir leisten konnte. Ich habe alles immer zuerst Geld verdient und mit demselben Geld dann etwas gemacht. Ich bin nie auf eine Bank gegangen und habe Schulden gemacht und bei Risiko eingegangen. Weil ich wollte immer auf der sicheren Seite sein, eigentlich, finanziell.
Wann haben Sie denn geheiratet?
84 haben wir geheiratet im Februar.
Das ist ja von der Religion her nicht ganz einfach.
Nein, die Familie waren Buddhisten gewesen. Wobei ich bin immer ein Suchender gewesen, immer eigentlich gottesfürchtig gewesen. Bei der Kirche, keine Ahnung warum, heutzutage im Nachhinein, eigentlich auch nicht richtig verstanden, was der Pfarrer gesagt hat.
Also bei den Buddhisten?
Nein, jetzt früher noch schon, als Bub und reformiert aufgewachsen. Und für mich hat es nicht einfach nichts gegeben, sondern vor allem da, wo mein Vater gestorben ist, habe ich natürlich auch gesucht nach mehr im Leben. Und da in dieser Zeit habe ich dann einfach alles wollen wissen. Habe auch im Buddhismus dann gesucht, wo ich die Frau kennengelernt habe. Sie war zwar Christin gewesen, aber die Familie Buddhisten. Ich bin dort auch, wenn wir am Wochenende, habe ich nicht geschafft. Am Wochenende sind wir immer aufs Land. Und
also Wochenende halt ist Sonntag, oder?
Wochenende ist nur Sonntag, eben, das ist klar. Also, Samstag hat man voll durchgeschafft, das ist klar in Korea. Das ist heute noch weitgehend so. Und am Sonntag sind wir immer aufs Land und dort in den Tempel und mit den buddhistischen Mönchen geredet und haben auch Bücher angefangen zu lesen, wo es mir dann später dann ganz schlecht gegangen ist. Ich bin immer ein Suchender gewesen.
Die haben geschafft wie ein Wahnsinniger. Und dann haben sie gesundheitliche Probleme bekommen?
Ja, muss ich vorstellen, in Korea, eben mit so vielen verschiedenen Arten von Geschäften, und wenn man in Korea will Geschäft machen, dann muss man mit den Leuten trinken. Alkohol trinken, jawohl, da gibt's. Man kann nicht mit jemandem Geschäft machen, ohne dass man eine Beziehung hat. Und die Beziehung, die baut man sich auf. Mit diesen Partnern ist es sehr schwierig, in Korea Geschäft zu machen und an die Leute heranzukommen. Aber wenn man mal jemanden hat, wenn man Beziehung zu den Leuten hat, dann vertrauen sie einem und dann gibt es immer eine langfristige Geschäftsbasis. Und das war überall sehr wichtig. Und die ist einfach, in der Gesellschaft ist es so, dass man das beim Trinken macht. Also man geht miteinander aus, zuerst essen und dann nach dem Essen hört es nicht auf. Dann geht man als zweiter Ort, als dritter Ort. Und dann wird die Stimmung auch immer lockerer. In Vino Veritas sagt man ja, dann fängt man an, ein bisschen mehr von sich herzugeben, kommt sich ein bisschen näher. Vielleicht hat es auch einen Hintergrund, dass man dann mit dem Preis ehrlicher wird. Das ist schon möglich. Und so bin ich jeden Tag, also bis am Morgen, weiss Gott nicht wann, teilweise 4 Uhr, teilweise vielfach bin ich direkt arbeiten, gar nicht heim. Und so bin ich auch langsam zum Alkoholiker geworden. Also aussen materiellen Erfolg, einen riesigen Erfolg, den alle aufgeschaut haben und innen durch halt suchend mit Problemen. Ich bin dann ein paar Mal zusammengeklappt. Also mein ganzes Verdauungssystem hat nicht mehr funktioniert. Ich habe dann Ansätze von Darm- und Magengeschwür bekommen. Ich bin 3-mal als Notfall behandelt worden. Und mit der Zeit habe ich dann nicht mehr funktioniert. Ich habe dann angefangen, Mäusepausen zu machen. einfach gesundheitlich nicht mehr können weitermachen. Und so haben wir anfangen müssen überlegen, was der Sinn vom Leben ist und wo das hinführt.
Und dann hast du Kind gehabt?
Ja, mit 32 haben wir geheiratet. Ich bin 52, muss ich mal ausrechnen. 85 mit 33 der erste Bub. Jawohl. 90 sind wir zurück. Mit 38 sind wir ja dann wieder zurückgekommen. Jetzt habe ich ein bisschen vorgegriffen. Ja, es ist relativ neu. In den jungen Jahren bin ich schlecht weg.
Hat denn der Ausschlag gegeben, dass sie das Land gewechselt haben, dass sie wieder heim sind?
Ich bin ab und zu in der Schweiz für Geschäftsverhandlungen mit meinen Lieferanten. Vielleicht zweimal im Jahr. Zwei, drei Wochen einmal. Und einmal habe ich meinen Bub mitgenommen. Ich mag mich erinnern, wir sind im Zug reingehockt, ich glaube auf Lenzburg zu der Hero. Mir ist ganz schlecht gegangen. Wir hatten in Korea dann zwei Kinder. Am 88 der zwei Bub. Und plötzlich sind mir Tränen gekommen im Zug rein. Und ich habe gefunden, so kann es nicht mehr weitergehen. Ich hatte ein Magengeschwür und einen kleinen Bub neben mir, der Freude hat, der jetzt ins Leben hineinkommt, der Erwartungen wahrscheinlich hatte an den Vater. Und ich, der mich am Abserbeln gesehen hat, habe ich gefunden, so geht es nicht weiter. Und dann sind wir zurück, also ich mit dem Bub, nach dieser Geschäftsreise auf Korea. Und dann habe ich meiner Frau gesagt, ich habe das Gefühl, so kann es nicht weitergehen. Wir hatten auch zu Hause Streit. Also mit meiner Frau hatte ich, wenn ich die paar Stunden, als ich zu Hause war, immer Krach gehabt. Auch von daher mit dem Streit daheim und in meiner Gesundheit habe ich gefunden, so geht das nicht. Und sie ist der gleichen Meinung gewesen. Und so haben wir gefunden, ja, wir brechen die Zelte in Korea ab.
Haben Ihre Kinder denn da Schweizerdeutsch auch verstanden, wo sie zurückgegangen sind?
Nein, meine also Kinder haben, also wir haben, ich muss sagen, wir hatten hier zwei eigene Kinder gehabt. Und dann ist auch in der Zwischenzeit noch passiert, dass die Familie von meiner, also, oder die Firma von meinen Schwiegereltern Konkurs gemacht hat. Die Firma ist eigentlich initiiert worden durch den Grossbruder von meiner Frau. Mein Schwiegervater war ja in Japan gewesen, der ist aber dann weg der Firma, die der Bruder aufgebaut hat, nach Korea gekommen. Er hat dem Bruder auch das Geld gegeben und die Firma ist aber relativ schnell hops gegangen. Mein Schwiegervater hat dann wieder arbeiten müssen, ist wieder auf Japan. Die Schwiegermutter hat kein Haus mehr gehabt. Der Grossbruder auch keine finanzielle Existenz mehr. Die Ehe ist auseinander und die haben zwei ganz kleine, eins ein ganz kleines Mädchen, eins einjährig und der andere drei. Und so habe ich dann die bei mir aufgenommen, die Schwiegermutter und die beiden Kinder. Die Schwiegermutter ist aber gesundheitlich auch nicht so gut gegangen da. Und dann war die Frage gewesen, wo wir uns entschieden haben, zurück in die Schweiz zu gehen, was passiert mit diesen zwei kleinen Mädchen, die damals schon etwa zwei Jahre bei uns gewohnt haben. Und die Schwiegermutter hat gesagt, sie können es nicht nehmen. Und der Vater von ihnen ist immer noch ohne Existenz gewesen. Dort die beiden Mädchen auch nicht können nehmen. Und so haben wir dann die zwei, die wir in die Schweiz gegangen sind, haben wir die mitgenommen.
Wir machen jetzt wieder ein bisschen Musik. Wir sind im Unter vier Augen. Unser Gast ist der Karl Müller, der Erfinder von der MBT-Schuhe. Sie haben ein koreanisches Lied gewünscht, das zweite. Da müssen Sie ja. Uns erklären. Ich kann es nicht einmal lesen.
Es heisst Torawaya Busanhange. Und es ist ein Lied von dieser Stadt, wo meine Frau aufgewachsen ist. Es ist auch die Stadt, wo wir heute unsere Fabrik haben. Da kommen wir wahrscheinlich nachher dazu. Es ist eine Hafenstadt im Süden von Korea. Und es redet von den Träumen von dieser Stadt.
Yeah. 돌아와요 부산항에 그리운 내
Wir sind im Unter vier Augen. Der Gast ist der Karl Müller, der Erfinder von der MBT-Schuhe. Wir haben jetzt seine Geschichte gehört. Er war in Korea und das war ein koreanisches Lied über die Hafenstadt, wo er heute Schuhe produzieren tut. Wir sind jetzt bei der Rückkehr. Sie haben ja nicht gerade sofort Schuhe erfunden, sondern sie sind zum Korea Müller mutiert. Sie sind ins Heimatdorf von Ruckwil zurück und sind dort eigentlich als Bauer, Selbstversorger und als Marktfahrer in Erscheinung getreten. Der Ingenieur geht auf den Markt und Spielzeug verkaufen.
Also zuerst einmal bin ich ja nicht gerade auf den Markt gegangen, sondern zuerst war die Idee gewesen, einmal Geschäftsleben, nie mehr Geschäftsleben. Und ich wollte ausbrechen aus dieser unglaublichen stressigen Zeit, wo alles nur nach Geld und nach Materialismus strebt. Ich habe einen Bauerngewerbe können kaufen zu Rockwil und wir sind dann selbst versorgt worden. Ich habe auch sehr viel Geld verdient eigentlich in Korea. Da haben wir mitgenommen.
Firmen verkauft übrigens.
Ja, auch. Alles verkauft. Also ich hatte 12 Firmen und fast alle Firmen die Mitarbeiter können verkaufen. Also ich habe einen Teil vom Geld bekommen und habe gesagt, ihr könnt es abzahlen, weil von mir aus jetzt auch alles müssen schnell gehen. Und so habe ich die Firmen übergeben. Wir sind in die Schweiz gekommen, Bauerngewerbe gekauft und bin selbst versorgt geworden. Ich musste das zuerst einmal lernen. Ja, ich habe einfach die Ruhe gesucht. Ob ich dann später herausgefunden, dass die Ruhe nicht von außen kommt. Entweder ist man ein ruhiger Typ oder man ist keiner. Es hat dann auch da wieder zu Stress geführt. Aber immerhin, ich war 6 Jahre auf dem Feld draussen. Wir haben Gemüse angepflanzt. Ich habe am Schluss noch Zömli gezüchtet und von den Zömli die kleinen Pflänzchen pickiert und alles Mögliche von Gemüse, wo man sich nur überhaupt kann vorstellen kann. Alles, was da wächst, auch Ginsengwurzeln, kein Rockwil.
Mich jetzt noch wundern, Sie sind also mit einer Koreanerin und 4 Kindern, 2 eigenen und 2 Fremden zurückgekommen in die Schweiz. Wie ist denn eigentlich für Ihre 5 Leute, die mitgekommen sind, der Wechsel gewesen?
Ja, die Kinder...
Auch der soziale Status war ja dann ganz anders gewesen, zurückgewiesen. Also,
die Kinder haben sich eigentlich nicht geäussert zu dem. Die sind noch klein gewesen. Die Grösste ist ein Jahr in die Schule gegangen. Also wir haben ja die angenommenen Kinder, sind die älteren 2. Die erste ist in die erste Klasse gegangen. Die ist wirklich ins kalte Wasser rein, geworfen worden. Die hat da müssen Grüezi lernen. Und die hat das aber sehr schnell geschafft.
Zurückgewiesen in die Schule?
Und Rockwil in die Schule, jawohl. Ja, wir sind Exoten gewesen, natürlich. Ja, wir sind auch sehr schnell mal in der Fasnachtszeitung gelandet.
Also die Kinder haben es gut überstanden und Frau?
Die Frau ist eigentlich auch sehr gern gekommen, obwohl sie am Anfang, wo wir gelandet sind, gebrüllt hat. Ganz traurig war, aber sie hat sich schnell aufgefangen. Und sie hat sich immer eigentlich mir wollen anpassen. Und doch, sie ist auch ein Typ, der die Herausforderung sucht. Und sie hat auch sehr schnell Deutsch gelernt. Sie ist mit den Leuten gut ausgekommen. Sie ist dann am Anfang auch in den Turmverein gegangen.
Wie ist denn die Idee gekommen als Marktfahrer?
Der Grund zum Marktfahren war eigentlich ein anderer. Ich habe dann bei einem angekommen, wo arbeitslos war, wo im Sozialbereich tätig war, hat ein Drogenheim gehabt. Und den habe ich kennengelernt. Und der hat dann also das war ein interessanter Mann gewesen, wo ich gefunden habe, wo sich Freundschaft aufgebaut hat. Und er hat dann gefunden, ich hätte Geld auf der Bank noch, habe auch Cash auf der Bank gehabt, und man sollte das eigentlich brauchen, um den anderen zu helfen. Ich bin, ja, wie ich vorher schon gesagt habe, suchen gewesen und habe dann in der Zeit, in der Anfangszeit, wo wir zurückgekommen sind, eigentlich zum christlichen Glauben gefunden. Ich habe dann die Bibel gelesen und habe gefunden, es ist unglaublich interessant, weil in dieser Bergpredigt innen steht, die Ersten werden die Letzten sein. Habe ich immer gefunden, ja, wenn ich eigentlich, ich habe gemeint, in Korea sei der Erste, sei der Größte, materiell und so, und am Schluss bin ich gleich der Letzte. Und nicht nur das, ich habe gefunden, das Leben von Jesus ist unglaublich vorbildlich, uneigennützig, hat nichts mit Egoismus zu tun, hat eigentlich zu mir gepasst, ist revolutionär, hat zu mir gepasst, und ich habe dort angefangen, die Wahrheit zu finden. Hat zum christlichen Glauben gefunden, und der war eben auch ein Christ gewesen. Und im Laufe der Zeit habe ich auch gefunden, ja, eigentlich sollte man das auch leben. Du kannst nicht nur beten, sondern sollst es auch leben. Und habe dann das Geld eingesetzt, um ein Drogenheim aufzubauen. Nicht, dass ich das selber machen wollte. Ich habe ihm das zur Verfügung gestellt, auf ein Konto tun. Ich habe ein Haus gekauft in Arbon und habe dann ein Drogenheim gegründet. Für ihn. Leider ist das Geld sehr schnell ausgegangen. Und wir hatten dann 12 Drogensüchtige gehabt. Er hat in meinen Augen auch viel zu viel Geld für sich selber genommen. Und so habe ich dann angefangen, das zu übernehmen. Etwas, was ich nie im Sinn hatte. Er hatte dann 12 Drogensüchtige um mich herum gehabt. Hatte mit denen angefangen, Bio-Gemüse anbauen, da verkaufen, so einen Bus gekauft und mit Bio-Gemüse Hauslieferdienst gehabt. Dort in der Region St. Gallen, Rockville. Ich weiß gar nicht mehr genau, es ist schon so weit weg, das Ganze. Ich glaube, etwa 2 Jahre habe ich das gemacht, bis dann ganz schlimm geworden ist. Noch viel grösser Stress in Korea, kein Geld mehr. Mittlerweile waren es 6 Kinder gewesen, wir haben dann nochmal 2, also meine Frau hat nochmal 2 Kinder geboren. Und wir sind dann am Schluss da gestanden mit gar nichts. Meine Frau ist mir 2-mal davon gelaufen, eine Woche lang nicht gewusst, wo sie ist mit den 2 kleinsten Kindern. Riesiger Stress hat mir da gegeben. Sie war einfach verzweifelt gewesen, an mir. Ich konnte wieder einfach nicht können ruhig bleiben, sondern mit dem ganzen Drogenkonzept, mit diesen 12 Drogensüchtigen, die ums Haus herum gehangen sind und sie geschafft wie verrückt mit diesen vielen Kindern und wir hatten kein Geld gehabt. Und sie hat gefunden, eigentlich würdest du gescheiter für uns selber schauen als für die anderen. Und dadurch, dass sie dann 2-mal weg ist und ich musste ihr nachfliegen mit den anderen 2 Buben. Man muss sich vorstellen, das war ein riesen Drama. Auf Korea ist sie, ja. 2-mal und einmal konnte sie noch abfangen. Vor dem Flughafen, das heisst abfangen. Ich konnte sie dann auch umstimmen. Ich bin dann auf die Knie gefahren und eine Bitte gemacht, komm doch wieder. Das 2-mal jetzt nicht mehr gelangen, sie ist dann mit dem Schiff ab. Ich habe in den Wochen überhaupt nicht gewusst. Meine Schwiegereltern haben mir keine Auskunft gegeben, niemand. Sie haben alle gesagt, sie wissen nicht, wo sie ist. Bis zum Schluss dann halt gleich gefunden habe. Und ja, das war eine ganz dramatische Zeit gewesen, und wo man kein Geld mehr kennt. Und so bin ich dann zum Markt gefahren worden. Das war nicht irgendein Plan oder eine Idee gewesen. Schlussendlich habe ich dann können überzeugen, mit einem Rechtsanwalt haben wir dann ein Schreiben abgefasst, dass ich jetzt wirklich mich verpflichtet habe, ein anderer Mensch zu werden und nicht mehr stressen und nicht mehr das machen und so weiter. Den Zettel haben wir dann zum Glück nie mehr müssen anschauen.
Aber Herr Müller, in dieser Phase ist doch der MBT dann gekommen, oder irgendwo?
Noch nicht jetzt. Jetzt ist zuerst das Marktfahren gekommen. Ich habe einen Restposten Holzspielsachen können kaufen, weil irgendwie habe ich müssen Geld verdienen. Und dann habe ich dann das Projekt mit dem Drogenheim, wo man dann eine Zeit lang noch eine Organisation von St. Gallen geholfen hat, zum Glück, finanziell über die Runde zu kommen. Aber wir mussten dann gemeinsam sagen, es geht nicht mehr weiter. Und so habe ich dann angefangen, Holzspielsachen zu verkaufen auf der Strasse und mich da ein bisschen über Wasser halten. Und dann ist dann der Schuh ins Spiel gekommen. Da muss ich noch mal ganz kurz zurück auf Korea mit dem. Ich habe während der Zeit von Korea, wo ich so Darm- und Magengeschwür ansetzte, und den ganz grossen Stress, habe ich auch wahnsinnig Rückenweh gehabt. Bei 3 Jahre lang bin ich jeden Tag beim Chiropraktor, immer über Mittag, eine halbe Stunde in Behandlung gewesen. Ohne da hätte ich es überhaupt nicht mehr ausgehalten. Ich hatte auch Knieprobleme gehabt, immer während der Fußballkarriere und Achillessehne. Und dort mal, in der Phase, wo wir weg sind von Korea, bin ich einer angekommen, der gesagt hat, er hätte so einen Schuh. Ich soll doch den in Europa vertreiben, wenn ich zurück nach Europa gehe. Und ich bin nicht auf Europa, um wieder irgendein Geschäft anfangen, sondern eben zum Ruhe haben. Den Schuh habe ich aber dann immer getragen. Und der hat keinen Absatz hinten. Habe dann auch ein paar gekauft, einmal etwa 100 Paar von dem. In dieser Zeit, wo ich einfach nicht mehr gewusst habe, was machen finanziell, habe ich gefunden, eben, den Schuh habe ich immer getragen und mir hat der geholfen. Habe aber von Anfang an gewusst, wo ich dann gedacht habe, den könnte man verkaufen, dass man den müsste anders bauen. Gewirkt hat er, aber sehr unangenehm gewesen zum Tragen. Der Erfolg, neben den Holzspielsachen, den auch noch anzustellen, ist sehr klein gewesen, vielleicht ein paar Monate verkauft. Hat ihn sofort gemerkt, den musst du anders bauen. Haben Koreaner da gesagt, Ich habe ihm Zeichnungen gemacht und gesagt, was für Materialien und so. Und er fand, entweder nehmen wir so, wie er ist, oder nicht, dann mache ich da nichts anderes. Und dann bin ich halt selber angegangen und habe den selber anders gebaut. Also völlig anders. Und da war dann eben das Konzept gewesen, das wir jetzt haben. Natürlich ist das die erste Generation, hat es eine zweite, eine dritte Generation gegeben.
Und wieso, frage ich mich, heisst jetzt MBT, der Schuh? Das ist ein riesen Erfolg. Ich glaube, da verkauft sie 600'000 Exemplare. Aber wieso heisst eigentlich Massai? Also MBT steht für Massai Barfußtherapie.
Also es war ein absatzloser Schuh gewesen. Und ich bin ja in Korea, riesige Probleme gehabt. Und ich habe gemerkt, immer am Wochenende, das heisst am Sonntag, wenn wir sind spazieren, sind wir ja immer aufs Land, auf den Reisfeldern gelaufen, auf den Hügeln, und da ist überall weicher Boden. Und am Sonntag hatte ich nie ein Problem gehabt. Im Gegenteil, ich habe gemerkt, fast jeden Schritt, wie sich meine Muskeln entspannen. Laufen, barfuß oder mit ganz leichten Schuhen auf dem, oder mit Turnschuhen auf dem weichen Boden laufen, da löst mir meine Verspannungen. Und bei dem harten, absatzlosen Schuh, den der hatte, hat das auch funktioniert, aber es hat nicht so angenehm weich sich angefühlt. Und dann habe ich eben das Konzept gemacht, wo sich der Gang so weich und angenehm anfühlt, wie dort mal in Korea auf dem weichen Naturboden. Und das weiche, nachgebende Unebene, das löst Verspannungen. Das hat mein Körper irgendwie gespürt. Und da habe ich versucht, den nachzubauen. Und später im Laufe von 10, 14 Jahren ständig zu verfeinern, der weiche Boden und das weiche, das angenehme Gehen, weil wir sind ja tagtäglich, bewegen wir uns auf diesen knallharten Böden mit Schuhen mit auch wieder flachen Absätzen, also eigentlich hart auf hart, wie ein viereckiges Rad, wo auf dem Boden würde rollen würde. Ich fand, der Fuß, der muss viel besser rollen können, es muss sich angenehmer anfühlen. Und da ist das Konzept dahinter, und ich bin dann erst später, habe ich den Namen gebraucht, wo ich den Erfolg hatte. Weil, wenn man etwas kommerzialisieren will, dann braucht man eine ganz klare Identifikation, einen klaren Namen. Und den habe ich dann bei der Masai geholt in Afrika, ganz an einem anderen Ort. Weil ich gewusst, dass Masai-Menschen einen ganz speziellen Gang haben. Extrem aufrecht. Sie laufen kilometerweise zum Wasser holen, die Frauen zum Beispiel. Sie bewegen sich auf natürlich unebenem Boden, teilweise weich, teilweise hart, aber viel Sand auf dem unebenen Boden. Und die Unebenheit zusammen mit dem Barfuß, also uneben auf Barfuß laufen, gibt ganz eine andere Haltung. Und sie sind bekannt für die Haltung, sind gute Ausdauersportler, sind eine gute Muskulatur, und man weiß aus der Medizin, sie haben oder aus der Statistik, sie haben praktisch keine Rücken- und Gelenkprobleme auch im Alter. Und sie sind auch aufrecht im Alter, sie knicken nicht nach vorne. Und darum habe ich mir den Namen von denen ausgelehnt, Masai Barfußtechnologie, MBT. Und die Abkürzung MBT ist heute unser Markenname, wo, wie Sie sagen, eben immer mehr Verbreitung findet.
Also Sie haben die Ruhe gesucht, Selbstversorger, haben den MBT-Schuh entwickelt und innerhalb 8 Jahren ist das zu einem Welterfolg geworden. Sie haben ja jetzt die Produktionsfirma, Sie haben das vorhin gesagt, in Korea. Hat dann aber gelesen, der erfolgreiche Geschäftsmann Müller hat einen Teil von seiner Firma verkauft an einen ehemaligen Skirennfahrer, Klaus Heidegger. Also Sie wollen nicht mehr den gleichen Stress haben.
Ja, der Verkauf. Sie haben jetzt ein paar Fragen gestellt und ein paar Inputs gegeben. Wenn man hinten anfängt, der Verkauf von der Firma ist nur ein Teilverkauf, weil unsere ganze Organisation ist eigentlich in zwei Teile aufgeteilt. Das eine Produktion und das andere Marketing, Vertrieb. Und in dem Ausmaß, wie wir jetzt sind, es ist noch keine Weltfirma, aber ich bin überzeugt, wir haben das Potenzial von einer der grössten Firmen auf der Welt, glaube ich. Es hat so viele Leute, die auf harten Böden laufen auf der Welt. Und wir machen ja keine Werbung, sondern Mund zu Mund. Unsere Kunden, die zufrieden sind, erzählen sie wieder weiter. Und allein durch das, ohne ein Marketing zu haben, so zu wachsen in dieser kurzen Zeit, da glaube ich, das ist schon ein Zeichen, dass noch mehr könnte kommen. Und wir sind jetzt in 15 Ländern und wir sind eine Organisation, die einfach nicht mehr eine One-Man-Show sein kann. Vor allem im Marketingbereich. Und wenn Sie wollen, weltweit eine Marke werden, wie Nike, oder ich glaube, mit viel, viel zu grösserem Potenzial als Nike. Ich habe da übrigens schon gesagt, dort mal, wo wir angefangen haben, in einer lokalen Zeitung mal, und da hat es halt wieder geheissen, der Exot, der Spinner. Ich sage es immer wieder, weil ich überzeugt bin, dass wir ein unglaubliches Potenzial haben, wirklich eine der grössten Firmen der Welt überhaupt können zu werden. Und das kann man nicht allein machen. Und der Klaus Heidegger, der ist, glaube ich, viel mehr, wie Sie gesagt haben, im Film wert wie der ich. Ja, der war einer von der ganz grossen Skifahrer weltweit. Nummer 2 im Slalom, 3 Jahre nacheinander hinter dem Stenmark. Das war ein bisschen Schatten vom Stenmark, halt, ein Österreicher. Ist auf Amerika gegangen, hat dort als Tiroler Bauernbub, der sonst nichts gelernt hat, die Apotheke von seinem Schwiegervater übernommen, hat das Geschäft gelernt von seinem Schwiegervater und hat dann zu den besten Kosmetikmarken von Amerika ausgebaut. Hat dann für einen Riesenbetrag, Milliardenbetrag, vor 3 Jahren an L'Oréal verkauft und hat ein unglaubliches Beziehungsnetz in Amerika. Und ich bin über Umweg, ich glaube nicht, dass es Zufälle gibt im Leben, allein das wäre wahnsinnig interessant, zum hören, wie ich an Klaus Heidegger herangekommen bin. Ich habe dann gehört, er ist ein absolut begeisterter Kunde von uns. Er hat im Malibu riesige Anliegen, wo er ganz bekannte Nachbauern hat. Er ist einer von der grossen Sponsoren vom, wie heisst es, Landsmann, der Politik macht.
Ernie,
Schwarzenegger. Ja, vom Schwarzenegger. Er ist der beste Freund von der Kennedy-Familie. Er ist beim Bob Kennedy gerade am Abend, am Geburtstag, wo ich letztes Mal in New York war. Er hat ein unglaubliches Beziehungsnetz und ist sehr einflussreich in Amerika. Und ich glaube, er ist der Mann, der uns den amerikanischen Markt aufbauen kann. Da hat er bereits bewiesen, wir verkaufen im Moment so viel MBT in Amerika. Wir können gar nicht, wir haben nur ein Problem, Produktion. Wir können gar nicht so viel produzieren, wie wir verkaufen. Wir sind im letzten Monat in allen grossen Fernsehstationen, in den Talkshows, in Good Morning America, in CBS, CNN und NBC. Wir haben die ganze Seite in der New York Times gehabt, auf der Frontseite vom Lifestyle-Magazin. Vom Lifestyle-Magazin. Es ist fast endlos. Financial Times, eine halbe Seite und so weiter. Wohlverstanden, kein Marketing, einfach Bericht. Und in England, wir können gar nicht so viel produzieren. Ich glaube, es ist eine strategische Sache mehr, weder dass ich jetzt will, arbeitslos werden. Marketing und Vertrieb abzugeben und mich auf Produktion und die Entwicklung zu konzentrieren, weil ich die Entwicklung habe so viele Ideen. Und so viele Projekte, es wäre wahrscheinlich nicht gut, wenn Sie mein Büro sehen würden. da ist so ein Chaos. Und, also für mich ist es kein Chaos, aber da sind so viele Ideen und Projekte vorhanden. Ich glaube, da kann man noch viel machen.
Aber Sie sind ja der Produktionschef.
Ich habe in Korea einen ETH-Ingenieur, einen Schweizer. Ich habe zwei Schweizer, die in der Produktion in Busan sind. Ich habe eigentlich schon die Verantwortung noch für alles zusammen. Weil der neue CEO, der meinen Job im Verkauf Marketing wird übernehmen, wird Ende Jahr kommen. Und jetzt sind wir im Ablösungsprozess. Im Moment habe ich noch alles. In Zukunft werde ich nur noch Produktion und vor allem die Entwicklung machen.
Ich könnte mir vorstellen, dass Sie neben der Verbesserung von Ihrem Schuh auch noch andere Ideen wälzen.
Nein, also da liegt jetzt also gar nichts mit Ihnen. Natürlich wälzen. Ich habe ein Konzept, wie man die Rehabilitation revolutionieren könnte. Ich weiß, wie man könnte auch nach einer Operation hinkfrei lernen laufen. Ich bin überzeugt, ich habe fast alle Leute, die hinken, nicht mit Zauberei, rein mit Biomechanik, die Leute hinkfrei machen. Und da gibt's, würde dann so eine Einrichtung noch dazu brauchen, zum MBT, wo man den Spitäler oder auch privat, ähnlich mit einer Laufband, den privaten Heim brauchen. So Ideen, die mit dem MBT zusammenhängen. Habe ich schon, aber ich glaube nicht, dass ich alles mal werde können machen.
Wir hören zum Schluss, wir sind im Unter vier Augen, wir sind am Schluss vom Unter vier Augen, hören wir einen christlichen Song. Sie haben gesagt, ich habe zum christlichen Glauben gefunden. Darf man fragen, was das für ein Glauben ist?
Christlicher Glaube ist für mich ganz klar an die Bibel gebunden. Und dort ist der Kern. Und weil wir Menschen halt so unterschiedlich sind, versucht immer jeder selber das Pulver wieder neuer zu finden und jeder hat das Gefühl, er hat recht. Ich bin da nicht so eng. Ich glaube, das Wesentliche ist Jesus Christus, das Leben und der Glauben an ihn. Und ich bin der Meinung, man findet diese Wahrheit in der Bibel. Und alles, was sich auf Jesus Christus und die Bibel beruft, an das glaube ich. Und wenn es andere hat, die noch irgendwie Zusätze machen und das muss auch noch sein und das muss auch noch sein, dann ist das nicht mehr eigentlich, wo mein Gedankengut ist.
Sind Sie Mitglied von der Landeskirche?
Ich bin in der Landeskirche, ja. Wobei ich glaube nicht, dass jetzt die Landeskirche einfach die richtige ist. Ich will da nicht urteilen. Es muss jeder für sich selber wissen. Der Glauben ist ja etwas, was vor allem für sich selber ist. Also der Glauben muss etwas sein, wo man lebt. Und wenn man jemandem da weitergeben kann, und damit helfen, glaube ich, dass es gut ist. Ich glaube nicht, dass jetzt irgendeine Kirche die ist, die alleinselig machend ist, weder die katholische noch die reformierte noch sonst irgendeine Freikirche, sondern schlussendlich ist der Glauben allein, der entscheidet.
Das soll das Schlusswort sein. Das war die Sendung «Unter vier Augen». Unser Gast war der MBT-Erfinder, der Karl Müller. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ihnen die Heide, danke fürs Interesse. Mein Name ist Welt Studer. Ich sage auf Wiederhören miteinander.